Dimensionen.
Die Freundin hat gesagt, solange kein roter Kreis um diesen Zeckenstich kommt, bist du nicht infiziert quasi. Aber es stimmt nicht, weil bei mir war das halt der Fall, dass ich keinen roten Kreis bekommen habe. Diese Zeckenerkrankungen werden in Österreich nicht ernst genommen und ich verstehe nicht, warum.
Borreliose.
Not all Borrelia species are also associated with erythema migrans.
Nicht alle Borrelienarten verursachen den Erythema migrans, also die sogenannte Wanderröte. Ärzte sollten auch die Jahreszeit berücksichtigen und auch, dass es nicht nur im Sommer zu einer Borrelieninfektion kommen kann. Gerade jetzt, wo sich Menschen viel draußen aufhalten, sollte Borreliose immer im Hinterkopf behalten werden.
Die schlummernde Erkrankung.
Die Borrelien haben durchaus auch die Möglichkeit, sich vor dem Immunsystem zu verstecken. Und das ist das, was diesen langen Verlauf ausmachen kann. Und dann kommt es eben zu diesem Schlummern. Und es können andere Symptome, Beteiligungen der Nerven oder der Gelenke beispielsweise auch Monate bis Jahre nach dem Zeckenstich auftreten.
Von Daphne Ruby.
Zwischen 25.000 und 70.000 Menschen erkranken jährlich in Österreich an Borreliose. Diese Schätzung stammt von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES. Diese große Spannweite hat mehrere Gründe. Erstens handelt es sich bei Borreliose um keine meldepflichtige Erkrankung. Und zweitens wird Borreliose nicht immer erkannt. Das wiederum liegt an der tückischen Beschaffenheit dieser bakteriellen Infektion. Das Risiko kann schon am Beginn des Übertragungsweges schlummern, schildert Alexander Zuferli. Der Internist und Infektiologe betreibt eine niedergelassene Praxis im 6. Wiener Gemeindebezirk und ist Oberarzt an der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin in der Klinik Favoriten. Gibt man online den Suchbegriff Borreliose ein oder spricht mit Freunden und Bekannten über die Erkrankung, poppt auch er mit großer Wahrscheinlichkeit auf. Der rote Kreis, die sich um den Zeckenstich ausbreitende Wanderröte, im Fachjargon Erythema migrans. Darüber, wie häufig dieser auftritt, ist sich die Wissenschaftswelt uneins. Ein Grund dafür liegt abermals in der vermutlich hohen Dunkelziffer. Der Infektiologe berichtet aus seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung.
Man schätzt so, dass so 80, 85 oder sogar 90%, je nachdem, welche Literatur sich anschaut, der Leute mit dem Zeckenstich diese Rötung auch haben, aber nicht alle. Und oftmals findet dieser Zeckenstich an einer Körperstelle statt, wo man das vielleicht auch gar nicht sieht, diese Rötung. Das kann in der Kniekehle sein, das kann am Rücken sein. Dort wird das übersehen und diese Rötung, irgendwann einmal blasst die ab, verschwindet die. Die Bakterien schaffen es aber trotzdem, im Körper zu überleben. Und dann kommt es eben zu diesem Schlummern.
Sofern das Immunsystem nicht mit dem Erreger fertig wird. Da das Immunsystem aber bei jedem Menschen ein wenig anders funktioniert, besteht keine Garantie. Weder für den roten Kreis noch für einen Ausbruch der Erkrankung, ergänzt der Infektiologe. Hinzu kommt, es gibt verschiedene Borrelienstämme. Allein im Borrelia-Burgdorferi-Sensulato-Komplex tummeln sich gemäß Robert-Koch-Institut, RKI, das als Public Health-Institut der deutschen Bundesregierung fungiert, mehr als 20 Spezies. Bei 6 ist man sich sicher, dass sie bei Menschen die sogenannte Lyme-Borreliose auslösen können. In Europa sind 3 Borrelienstämme dominant, erklärt Michael Weinfeld, Molekular- und Mikrobiologe sowie Leiter des Forschungslaboratoriums Zecken und zeckenassoziierte Mikroorganismen an der Medizinischen Universität Wien.
Und die können verschiedene Symptome verursachen. Bei Borrelia afzelii zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Wanderröte höher als bei anderen Spezies. Borrelia garinii wiederum wird öfter mit einer Neuroborreliose in Zusammenhang gebracht. Und bei Borrelia burgdorferi sensu stricto treten gehäuft Gelenksentzündungen auf. Zugleich ist aber auch das keine Garantie, denn eine Infektion kann sehr individuell verlaufen. Oft ähneln die Symptome auch einem grippalen Infekt. Manche bekommen leichtes Fieber und leiden unter Kopfschmerzen. Das Erscheinungsbild ist also sehr breit und oft auch unspezifisch.
und daher auch schwer zu diagnostizieren. Für Ärztinnen und Ärzte und erst recht für Laien. So war es auch bei Anna, die eigentlich nicht Anna heißt, aber ihren richtigen Namen nicht im Radio hören möchte. Bei Anna begann alles mit einem Spaziergang im Mai 2020.
Und am nächsten Tag habe ich bemerkt, neben dem Bauchnabel den Zeckenstich. Ich habe nur einen schwarzen Punkt gesehen. Sie war mini, mini klein. Unter der Lupe hat man es dann erkannt.
Anna hatte entweder eine Larve oder eine Nymphe. Das sind die ersten beiden von insgesamt 3 Entwicklungsstadien, die eine Zecke durchläuft. Und in all diesen Stadien kann der Parasit Borreliose übertragen, sagt Mikrobiologe Michael Weinfeld.
Egal ob Larve, Nymphe oder ausgewachsene Zecke, sie alle brauchen eine Blutmahlzeit, um in das nächste Stadium zu gelangen.
Die gute Nachricht, die Borrelienbakterien werden nicht sofort übertragen. Der Leiter des Zeckenforschungslabors beschreibt den Prozess dahinter folgendermaßen.
Wenn eine Zecke zusticht, muss sie sicherstellen, dass sie nicht sofort vom Immunsystem des Wirten erkannt wird. Und das gelingt ihr mit Hilfe ihres Speichels. Denn darin befinden sich Substanzen, die die Immunantwort verringern. Gleichzeitig injiziert die Zecke auch eine Art Schmerzmittel, damit der Wirt weder den Stich noch den Saugprozess spürt. Und dann läuft die Übertragung im Grunde so ab. Die Borrelien gelangen vom Mitteldarm der Zecke in ihre zirkulierende Körperflüssigkeit, genannt Hämolymphe. Über diese Körperflüssigkeit werden sie zu den Speicheldrüsen weitertransportiert. Und über den Speichel landen sie dann schlussendlich im Wirt. Also es ist ein Kreislauf, der sich über einen längeren Zeitraum vollziehen muss.
But it is a cycle that goes through the salivary glands.
Wie lange es braucht, bis die Borrelien von der Zecke in den menschlichen Organismus gelangen, ist Gegenstand aktueller Untersuchungen, berichtet Michael Weinfeld. Früher ging man von 24 Stunden aus. Aktuelle Studien sprechen von 12 bis 15 Stunden. In etwa so lange hat es auch bei Anna gedauert, bis sie die Zecke schließlich entdeckte. Da bei ihr aber keine Wanderröte aufgetreten war, dachte sie sich, mit der Entfernung sei das Ganze erledigt. Ein Trugschluss.
Einen Tag später hat es angefangen mit der Symptomatik schon, als ich Schwindel gehabt habe. Ich konnte gar nicht stehen, dass der Schwindel vom Zeckenstich kommt. Und das habe ich nicht gedacht.
Außerdem sei dieses Krankheitsgefühl nach einem Tag auch wieder verschwunden, erinnert sich die heute 34-Jährige. Und so habe sie sich nicht weiter den Kopf darüber zerbrochen. Bis es 4 Monate später dann so richtig losgegangen sei.
Im September war es dann so, dass ich Konzentrationsschwierigkeiten bekommen habe, Nachtschweiß. Ich konnte es gar nicht zuordnen. Dann sind mir die Arme eingeschlafen. Dann eben diese Konzentrationsschwierigkeiten. Ich wusste nicht mehr, was wollte ich jetzt im anderen Raum machen. Ich habe Sachen vergessen.
Doch damit nicht genug.
Genau ein Jahr später haben noch eine Lähmungserscheinung begonnen. Das war so, wie es mir der Zahnarzt der Spritze geben. Es war dann wie eine Betäubung vom Kiefer, das was ausgestrahlt hat in die linke Körperhälfte. Und natürlich habe ich daraufhin die Rettung angerufen und bin ins Krankenhaus gekommen.
Dort habe man auch diverse Tests mit ihr durchgeführt, um einen Schlaganfall oder sonstige gravierende körperliche Schäden auszuschließen. 3 Tage behielt man sie zur Beobachtung im Spital, erzählt Anna. Gefunden habe man nichts. Kein Arzt, keine Labormedizinerin, niemand ist auf die Idee gekommen, die junge Frau auf Borreliose zu untersuchen. Und sie selbst habe auch nicht mehr an ihren Zeckenstich gedacht, räumt Anna ein. Nachdem man keine Erkrankung diagnostiziert und sich Annas Zustand etwas verbessert hatte, wurde sie wieder entlassen. Allerdings, die Symptome kamen wieder.
Und die sind natürlich weiter und weiter und weiter gegangen. Und ich wusste trotzdem noch immer nicht, was habe ich und warum habe ich diese Symptome, ja.
In ihrer Verzweiflung begann Anna im Internet zu recherchieren. So gelangte sie in eine Rheuma-Selbsthilfegruppe.
Und dann ist da eine Kategorie gewesen mit Zeckenstich und Borreliose. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich einen Zeckenstich hatte und habe mir sofort gedacht, ja, das ist es bei mir.
Nun hatte Anna eine Erkrankung gefunden, die zu ihrer Symptomatik passte. Passend war auch, dass ihre körperlichen Beschwerden kurz nach dem Zeckenstich begonnen hatten. Mit dieser Selbstdiagnose war Annas Leidensweg jedoch noch nicht zu Ende. Dabei hätten Annas Symptome eigentlich sofort den Verdacht auf eine Borreliose-Erkrankung erregen müssen, moniert Katja Schlemitz, Allgemeinmedizinerin mit eigener Praxis im ersten Wiener Gemeindebezirk. Die Ärztin hat sich auf komplexe Erkrankungen spezialisiert. Dementsprechend zählt auch die Borreliose seit mehreren Jahren zu ihren medizinischen Schwerpunkten. Katja Schlemitz hat schon zahlreiche Betroffene gesehen und erfolgreich in ihrer Praxis behandelt und weiß daher, Borreliose manifestiere sich nicht selten in einer einseitigen Gesichtslähmung, im Fachjargon Facialisparese. Nicht selten sei auch die Erfahrung, die Anna damit im Krankenhaus gemacht hat.
Wenn ich jetzt ins Krankenhaus akut gehe, weil mein Mundwinkel auf einmal hängt, habe ich so ein bisschen das Thema, ich habe keinen positiven Test. Und wenn ich keinen positiven Test habe, werde ich halt meistens nicht antibiotisch behandelt. Und dann kriegt man meistens ein Cortison für 3 Tage aufgeschrieben. Und wenn ich jetzt ein Cortison nehme, macht das halt was mit dem Immunsystem. Weil eigentlich der Körper müsste ja jetzt Antikörper bilden oder müsste sich irgendwie dagegen wehren und das Cortison unterdrückt halt diese Abwehrreaktion.
Die körperliche Abwehrreaktion braucht es aber, um eine Infektion erfolgreich bekämpfen zu können. Eine falsche Therapie verschlimmere den Borrelienbefall mitunter noch, warnt Katja Schlemitz. Zugleich ist sich die Allgemeinmedizinerin bewusst, wie schwierig es ist, diese Erkrankung zu diagnostizieren.
Ja, die Symptome können von chronisch Kopfweh, von Bauchschmerzen, von bleierne Müdigkeit, von Gelenkschmerzen, von Nackenschmerzen, von Schwindelgefühl, von Gleichgewichtsstörungen. Manche Menschen berichten über Wortfindungsstörungen, dass das Kurzzeitgedächtnis manchmal darunter leidet, dass manchmal Angststörungen auftauchen, Schlafstörungen kommen, dass sie auf einmal schlechter sehen. Es kann bauchtechnisch sowas wie Blähungen oder durchgehend Darmkrämpfe sein, es können Herzrhythmusstörungen sein. Also es kann alles sein, es kann nichts sein.
Und demnach können all diese Symptome auf eine Borreliose hindeuten. Sie können aber auch Teil einer ganz anderen Erkrankung sein. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Diagnose ist folglich ein Test. Doch das führt gleich zur nächsten Tücke im Borreliose-Stücke.
Beim Hausarzt ist es oft falsch negativ. Bei mir war es genau an der Grenze, sage ich jetzt einmal. Es war nicht positiv, aber es war nicht negativ. Es war genau auf dieser Linie, ja. Und natürlich heißt dann, okay, es ist negativ.
Was Anna hier aus eigener Erfahrung beschreibt, wird von Infektiologe Alexander Zufalli medizinisch präzisiert. Bei Verdacht auf Borreliose werden die Antikörper im Blutserum gemessen und damit die Reaktion des Immunsystems. Der Erreger selbst wird dabei nicht erfasst. Das liege daran, dass Untersuchungsmethoden
in den allermeisten Fällen die Bakterien selbst ja nicht nachweisen können, weil die Erregerdichte dort, wo wir unsere Nadeln reinstecken können oder dort, wo wir das Blut abnehmen, einfach zu dünn ist, um hier Bakterien nachzuweisen.
Im Regelfall greife man auf einen Antikörpertest mittels Blutserum zurück. Dieser bringt allerdings Unschärfen mit sich. Und das sind beide Richtungen. Auf der einen Seite können falsch negative Diagnosen wie in Annas Fall gestellt werden.
Oftmals geben die Labors dann im Text Anmerkungen dazu, sagen, eine Borreliose könnte vorliegen, muss aber nicht. Ja, das ist verwirrend für die Ärzte, die den Test angefordert haben, sich eigentlich eine Antwort von dem Test erwarten, die Antwort aber nicht klar kommt, sondern mit vielen Fragezeichen versehen bleibt.
Die Folge? Die Antibiotikatherapie wird in einigen Fällen nicht verschrieben. Alexander Zufalli kann die Zurückhaltung der Ärzte bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Denn weder sollten solche Medikamente inflationär verordnet noch leichtfertig eingenommen werden. Schließlich greifen Antibiotika auch das Darmmikrobiom an, was sich wiederum negativ auf das Immunsystem auswirken kann. Das führt zu etwaigen Verzerrung Nummer 2 bei Antikörpertests.
Das Immunsystem auf der anderen Seite patrouilliert aber auch durch den gesamten Körper und würde, wenn man irgendwo Kontakt hatte zu den Bakterien, diese auch entsprechend sehen. Und was bei der Antikörperdiagnostik wichtig ist, der positive Antikörpertest beweist nicht die Erkrankung, der beweist einen Kontakt.
Manche Menschen werden mit Borrelien infiziert, verspüren aber keinerlei Symptome. Ihr Immunsystem verhindert den Ausbruch der Erkrankung, erklärt Alexander Zufalli und unterstreicht, Stichprobenartige Untersuchungen hätten gezeigt, bis zu 20% der gesunden Bevölkerung tragen Borrelien-Antikörper in sich. Sie müssen also Kontakt mit dem Erreger gehabt haben. Gleichzeitig gibt es gegen Borreliose keine Immunität. Menschen können sich immer wieder infizieren und die Beschwerden teils auch erst Monate bis Jahre später auftreten, berichtet der Infektions- und Tropenmediziner.
Auf der anderen Seite ist aber ein negativer Antikörpertest sehr wohl dazu in der Lage, um eine Erkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Weil gerade Erkrankungen in der späten Manifestation eigentlich fast immer mit einer Antikörperreaktion vergesellschaftet sind. Und wenn dann der Antikörpertest negativ ist, dann kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kontakt und damit auch natürlich die Erkrankung ausschließen.
Vorausgesetzt, es kommt der richtige Test zur Anwendung.
Manchmal ist das Thema, dass man das Blut von einem Patienten 5 unterschiedliche Labore schickt und eines davon hat tatsächlich einen positiven Befund, weil die halt ein anderes Antigen haben. Das heißt, oft scheitert es halt schon an der Diagnostik, weil halt einfach das Labor möglicherweise falsch negativ ist.
Katja Schlemitz arbeitet daher mit einem deutschen Labor zusammen, auf dessen Ergebnisse sie vertraue, verrät die Allgemeinmedizinerin aus Wien. Infektiologe Alexander Zuferli bestätigt die Beobachtung der Kollegin. Die Qualität der Tests variiere stark. Er lasse die Proben seiner Patienten ausschließlich im Labor der Wiener Universitätsklinik analysieren.
Nicht alle Stämme sind in allen Tests vertreten und können dann zu falschen oder unspezifischen Reaktionen führen, die dann wiederum schwer zu interpretieren sind.
Viele Labore testen nur auf die gängigsten Stämme. Anna hatte das Pech, eine seltene Borrelien-Spezies erwischt zu haben.
Was sie noch in einem deutschen Labor herausgestellt hat, dass ich Borrelia miyamotoi habe. Also ich falle dann quasi durchs Raster, weil das scheint ja in dem normalen Hausarztlabor gar nicht auf.
2 Jahre habe es gedauert, bis sie ihre Diagnose schwarz auf weiß in Händen hielt und die nötige Antibiotikatherapie bekam.
Wenn ich das Wissen von jetzt damals schon gehabt hätte, dann hätte ich nach dem Zeckenstich sofort Antibiotika genommen. Weil anhand meines Beispiels kann man gut sehen, was passiert, wenn man das nicht bekommt.
Wobei Annas Fall ein besonders gravierender und zudem seltener ist. Denn die 34-Jährige hat auch nach der Antibiotikatherapie noch immer mit Borrelien zu kämpfen. Beim Großteil der Infizierten ist eine Antibiotikatherapie wirksam, beruhigt Mikrobiologe Michael Weinfield.
Aber wir wissen, dass es Fälle gibt, in denen die Symptome auch nach der Antibiotikabehandlung weiter vorhanden sind. Nur den Grund dafür, den kennen wir noch nicht. Und genau das gilt es nun herauszufinden.
Bei Anna wurde zusätzlich auch ein weiterer Parasit nachgewiesen, der ebenfalls von Zecken übertragen werden kann: Babesien. Diese Koinfektionen und ihre Auswirkungen habe kaum jemand auf dem Radar, klagt die 34-Jährige. Anna kann kaum aufstehen. Geblieben sei ihr
auch der Brain Fog, die Benommenheit, das Kurzzeit-Langzeit-Gedächtnis. Meine ganzen Gelenke sind instabil geworden. Ich habe versucht, zum Beispiel die Tür aufzumachen. Und ich konnte es aber gar nicht, diesen Druck ausüben und das Handgelenk hat sich richtig so in die Länge gezogen, ja, als würde es keine Verbindung mehr haben.
In den Ohren des Infektiologen klingt dieser Fall außergewöhnlich. Alexander Zuferli plädiert, man müsse hier auch zwischen Korrelation und Kausalität unterscheiden. Es gebe zwar auch irreversible Folgeschäden, die durch eine unbehandelte Borreliose entstehen können, beispielsweise Vernarbungen an Gewebsstrukturen. Andererseits können aber auch neue Baustellen dazukommen.
Und das ist, wenn man so will, Kausalität. Ja, die Bakterien haben das ausgelöst. Allerdings wurden die Bakterien behandelt. Ja, der Krankheitsprozess ist an und für sich gestoppt. Aber der Körper betreibt vielleicht durch die Schädigung, die erreicht wurde, oder durch eine Entzündungsreaktion, die losgetreten wurde, noch immer Symptome. Die müssen als solche behandelt werden. Oder hier muss das Immunsystem gebremst werden. Aber das kann ich nicht dadurch behandeln, dass ich weitere Antibiotika einsetze.
Um Bakterien aus dem Körper zu eliminieren, müsse das richtige Antibiotikum in der richtigen Dosierung über den richtigen Zeitraum hinweg verabreicht werden. Bei Borreliose setze man häufig auf Toxiciclin. Es gäbe aber ebenso Alternativen, die, wenn nötig, auch intravenös verabreicht werden können, erläutert der Infektiologe. Grundsätzlich lassen sich Borrelien auch dann antibiotisch behandeln, wenn sie bereits länger im menschlichen Körper vorhanden sind. Lediglich die Dauer müsse angepasst werden.
In der frühen Phase reichen oftmals 7 bis 10 Tage aus. Ja, je nachdem, welches Antibiotikum gegeben wird, wird auch manchmal 2 Wochen empfohlen. Dann, wenn das Bakterium es geschafft hat, über die Lymphgefäße oder die Blutstrombahn an andere Stellen des Körpers zu gelangen, beispielsweise ins Nervensystem oder auch in die Gelenke, dann hat man hier Therapiedauern von 2 bis 3 Wochen.
In besonders hartnäckigen Fällen müsse man das Antibiotikum 4 Wochen lang nehmen und anschließend kontrollieren, ob eine Wiederholung nötig ist. Das sollte allerdings nur unter ärztlicher Kontrolle stattfinden, mahnt Alexander Zufalli. Nötig sei das manchmal, weil Borrelien die Fähigkeit besitzen, sich in bestimmte Körperregionen zurückzuziehen und dort zu schlummern, wie Allgemeinmedizinerin Katja Schlemit schildert.
Borrelien sind Bakterien, die intrazellulär gehen können. Das heißt, die können in die Zelle reingehen und können dort schlafen. Und dann kommt halt irgendwas wie eine schwere Grippe oder eine Impfung, die kurz das Immunsystem ärgert, oder Stress in der Arbeit oder Stress in der Familie. Das Immunsystem fährt runter und man könnte sich das so vorstellen, die schauen bei der Tür raus und denken sich, bah, schau, ich habe auf einmal keine Feinde und fangen an, das Ganze zu ärgern.
Katja Schlemitz führt den Prozess anhand eines Falles vor Ohren, der zugleich auch das Interesse der Allgemeinmedizinerin für Borreliose geweckt hat.
Ich bin eigentlich nur bei Borrelien reingekippt, weil ich einen Patienten gehabt hat, der hat chronisch Beschwerden mit der Achillessehne gehabt. Und hat dann auch MR gemacht und der war jetzt nicht wirklich sportlich. Das heißt, also durch körperliche Aktivität kann das nicht passiert sein, dass die Achillessehne auf einmal entzündet war und so leichte Risse drinnen gehabt hat. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat er Borreliose. Wir haben eine Labordiagnostik gemacht in Deutschland, die war dann positiv. Ich habe ihn 4 Wochen mit Antibiotika behandelt, ja. Und nach 3 Monaten im MRT hat die Achillessehne ausgeschaut wie neu.
Die Borrelien hatten sich zuvor in das Gewebe des Patienten gefressen. Dieser Fress- und Schlummerprozess funktioniere allerdings nicht wie bei Epstein-Barr oder Herpesviren, die mit der menschlichen Zelle verschmelzen und lebenslang im Körper verbleiben können, erklärt Infektiologe Alexander Zufalli. Bakterien, und dazu zählen auch Borrelien, haben einen eigenen Stoffwechsel. Eine schlummernde Borrelieninfektion könne zunächst auch symptomfrei verlaufen.
Das heißt, der Weg wird in diesen Fällen wahrscheinlich so sein, dass diese Bakterien es schaffen, primär über das Lymphsystem, über das Blutgefäßsystem vielleicht in Strukturen des Körpers zu gelangen, wo das Immunsystem diese Immunreaktion nicht auslösen kann. Weil es ist ja letztlich oftmals die Immunreaktion des Körpers, die die Krankheitssymptome hervorruft, indem dort Entzündungsstoffe ausgeschüttet werden, die dann zu der Rötung beispielsweise führen, die zu den Schmerzen führen. Und wenn das eben nicht passiert, weil die Bakterien gleich Anschluss finden und sich in Strukturen zurückziehen können, dann ist der Prozess verzögert. Ist aber auch nicht gesagt, dass er dort in jedem Fall auftritt, weil Bakterien überleben nicht für immer, auch die gehen zugrunde. Vielleicht schafft es das Immunsystem dort doch effizient, die Bakterien abzutöten, ohne dass jemals Krankheitssymptome auftreten.
Michael Weinfeld hat eine andere Theorie. Betroffene könnten sich auch mit Borrelien reinfiziert, also erneut angesteckt haben. Denn ein einmaliger Kontakt erzeuge eben leider keine Immunität. Das sei auch mit ein Grund, warum es noch keine Impfung gegen Borreliose gibt. Die vielen Stämme und die Mutationsfähigkeit dieser Bakteriengruppe.
But there are clinical trials and they're very far in this process, so it's not that far away anymore.
Allerdings befinde sich die Impfstoffentwicklung bereits im Stadium klinischer Studien. Zugleich räumt der Mikrobiologe ein, ob und wie effektiv ein Vakzin vor sämtlichen Stämmen schützen kann, werde sich erst zeigen. Die beste Prävention sei momentan, sich nach jedem Ausflug ins Grüne gründlich auf Zecken abzusuchen. Michael Weinfeld beschäftigt sich tagtäglich mit diesen kleinen Parasiten. Ist ihm die Lust auf Spaziergänge vergangen?
Wir gehen nach wie vor raus, um Zecken zu sammeln und im Labor zu untersuchen. Ich meine, Zecken existieren nun schon seit so vielen Jahren. Und trotzdem haben wir als Menschheit überlebt. Der Punkt ist, die Menschen sollten nicht vergessen, dass es diese Parasiten gibt. Ich würde also dazu raten, auf Wanderwegen zu bleiben und geschlossene Schuhe zu tragen, weil Zecken leben in der Vegetation. Sie fallen nicht von den Bäumen. Wenn die Leute also nicht mit Gras in Berührung kommen, ist das Risiko sehr gering, dass eine Zecke auf sie krabbelt. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, nein, ich fürchte mich nicht davor, mich in der Natur und im Wald zu bewegen.
Borreliose, die schlummernde Erkrankung, von Daphne Ruby. Redaktion Armin Stadler.